Und ich gehe da also spazieren, steht da ein Mann und er hat so Rasierschaum hier so am Hals. Und ich denke, ja, spreche ihn an und sage, Sie haben da Rasierschaum am Hals. Und es ergibt sich ein Gespräch und es stellt sich raus, das ist Fernand Meissonier, der letzte Henker von Frankreich. 2 Stunden später saßen wir in seinem Keller. Er führte mir die Guillotine vor. Ich erinnerte mich an diesen Moment 1987, dass ich doch mal Filmproduzent werden wollte. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist dieser Mensch da, jetzt oder nie. Das ist die Geschichte.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Gunnar Dedio. Und wir erzählen die Story, wie der gebürtige Rostocker zum Zeitungsverkäufer wurde und mehr als 200 Leute beschäftigt hat, dann nach Frankreich ging und sich schlussendlich den Traum erfüllt hat, Filme zu machen und heute für Kinos, das Fernsehen oder auch Netflix produziert. Herzlich willkommen, Gunnar. Schön, dass du hier bist. Stell dich gern kurz vor.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Gunnar Dedio, hast du ja schon gesagt, ist mein Name. Ich habe 3 Kinder, ich bin Unternehmer. Ich darf mit einer ganz tollen Mannschaft von heute um die 75 Leuten Filme produzieren. Das ist eine große Leidenschaft und darüber erzähle ich dir gerne heute.
Ja, Wahnsinn. Freue ich mich schon, heute besonders diesen Bereich auch kennenzulernen. Wir haben ja auch den Anspruch, das Thema, was du mitbringst, quasi bis ins kleinste Detail zu ergründen. Aber wie bist du denn überhaupt zum Filmunternehmer geworden schlussendlich? Gab es in deinem Leben so einen Aha-Moment? Also kommst du aus einem Unternehmerhaushalt? Ich glaube, du kommst aus der DDR. War nicht typisch, aber wo war so der Aha-Moment, wo du gemerkt hast, irgendwie bin ich auch unternehmerisch interessiert und hab da Bock drauf?
Na, das sind 2 verschiedene Fragen. Also unternehmerisch interessiert, das entstand, glaube ich, als ich so 14, 15 war. Ich wollte mir ein Fotoapparat kaufen, eine EXA 1B, damals in der DDR in Rostock und eine Dunkelkammer-Ausrüstung dazu. Das war aber mit 50 Pfennig Taschengeld nicht so richtig finanzierbar. Dann bin ich an die Ostsee gegangen, habe Seesterne gesammelt, die getrocknet und die verkauft. Und das lief gut. Und eines Tages gab es so ein bisschen Wind und das Küchenhandtuch, wo die Seesterne drauf lagen, das schlug immer so um. Also bin ich nochmal runter ans Wasser gegangen, habe 4 Steine geholt, habe die auf die Ecken gelegt und prompt fragte mich ein paar Minuten später einer der Touristen, was kostet der Stein?
Den Stein, den du gesammelt hattest und einfach auf die Ecke zur Befestigung gelegt hattest.
Genau. Und ich habe kurz überlegt, habe ihm einen Preis vorgeschlagen und wollte aber wissen, wieso fragt er? Und der interessierte sich für den Stein und für mich. Ich konnte so ein paar Dinge über Geologie sagen, habe ihm was zu dem Stein erzählt und habe gemerkt, okay, der Mann möchte eine Geschichte. Ja? Und am Ende kaufte er zwar den Stein, aber praktisch kaufte er eine Geschichte. Und ich glaube, das war der allererste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, Geschichten sind was Wichtiges für Menschen. Und dann gab es einen weiteren Moment, das war 2, 3 Jahre später, 1987, denke ich, war das. Da ging ich ins Kino, in das Theater des Friedens. Die hatten alle so bedeutungsschwangere Namen, die Kinos, oder viele von denen jedenfalls in der DDR. Ich ging in das Theater des Friedens in Rostock und sah einen Film von Carlos Saurer, der hieß Carmen. Und ich erinnere mich bis heute sehr genau an diesen Moment. Ich war da dann, ja, wie alt war ich da? 17, denke ich. Und ich kam dort raus und dachte, also wenn ich groß bin, das wär's, ja, irgendwie einmal im Leben so einen Film machen zu dürfen. Das war sehr unwahrscheinlich in der DDR. Ich war so ein bisschen rebellisch, dass man mir das durchgehen lassen würde, Filme zu machen. Das war eher ausgeschlossen. Aber es war so ein Schlüsselmoment, das war der Traum. Mhm. Und als dann die Mauer fiel, gab es plötzlich einen riesengroßen Möglichkeitenraum. Und ich dachte, wow, das ist doch Wahnsinn. Jetzt, ich darf alles sagen, ich darf alles machen, so war mein Eindruck. Ich darf alles lesen, ja, also so ein Moment der Freiheit. Ich bin vorher immer nach Ungarn gefahren in den Sommerferien und habe den ganzen Jahrgang Spiegel gelesen, weil in der DDR hatte man keinen Zugang zu westlicher Presse. In Ungarn durfte man das aber kaufen und deswegen dachte ich, wow, jetzt, also das freie Wort, irgendwie muss ich das, irgendwie helfen, das in die DDR zu bringen.
Also quasi Bildungsurlaub, den du da auch mehr oder weniger genommen hast.
Das war, kann man so sehen, ja, hat auch Spaß gemacht, aber ich habe halt einen Jahrgang Spiegel gelesen dann im Sommer.
Ja, dann kam die Wende und dann gab es ja in der DDR quasi, da gab es ja eben diese ganze Zeitschrifteninfrastruktur nicht.
Nee. Da gab es die regulierten Zeitungen, die das Neue Deutschland und die Junge Welt und so weiter, aber es gab ja keinen Markt dafür. Und ich dachte, wow, das ist der Moment. Und dann bin ich rüber nach Hamburg gefahren und habe bei den großen Verlagen angerufen und habe gesagt, hey, jetzt geht's doch los, wir müssen doch irgendwie was machen. Die hatten alle gute Laune und haben gelacht, aber auch beim Spiegeln habe ich natürlich zuerst angerufen, aber die hatten das irgendwie, wussten nicht so recht, was soll man da machen. Aber bei Axel Springer war jemand, der sagt, alles klar, kommen Sie vorbei, stellen Sie Ihr Konzept vor. Und ich dachte, was, Konzept? Ich weiß gar nicht, was er meint, aber egal. Ich komme trotzdem vorbei. Und ich wusste ja gar nicht, dass also so ein Verlagshaus aus verschiedenen Bereichen besteht, also Redaktion und Vertrieb und Druck und so weiter und so fort. Ich wusste auch gar nicht, wo ich da gelandet bin. Später nachher habe ich festgestellt, ich bin im Vertrieb gelandet, aber es war mir dann auch egal. Es ging ja erstmal darum, das freie Wort in die DDR zu bringen. Na, und dann haben wir da irgendwie da einen Deal gefunden. Ich habe gesagt, okay, komm, ich mache das irgendwie. Und der sagte, ja, ist doch super. Und dann kurze Zeit später war es so, das war noch vor der Währungsunion,
ja.
Und die Leute wollten alle ihr Ostgeld loswerden, weil keiner wusste, zu welchem Kurs das getauscht werden
würde. Das heißt DDR-Mark, quasi DDR-Mark. Westmark, das war alles noch ein bisschen unklar.
Es war sehr unklar.
Es gab Leute, die saßen auf viel DDR-Mark.
Ja, oder irgendwie viel oder nicht viel, aber auf jeden Fall, jeder hatte irgendwelches Geld und keiner wusste, ist das eigentlich in Kürze noch was wert, wenn es die Währungsunion gibt. Weil das war unklar, ob und oder zu welchem Kurs das irgendwie getauscht werden kann. Also wollten die Leute alle ihr Geld loswerden. Also war es ganz einfach, dieses neue Angebot zu machen. Ihr könnt hier eine Westzeitung abonnieren, wo alles drinsteht. Haben die sofort gemacht, damit sie sich auch ganz sicher sind, dass es klappt. Es gab früher noch ein Telegramm. Ich weiß nicht, für die Leute, die das nicht mehr kennen, das ist so eine Art der Vorläufer der SMS. Da geht man also zur Post, schreibt was in ein Formular rein, bezahlt 20 Mark, dann wird das über Fernschreiber an ein anderes Postamt übermittelt, dort nochmal ausgedruckt und dann nimmt sich jemand diesen kleinen Ausdruck mit der SMS drauf und fährt den in einem Trabant damals zu dem Empfänger, der so, dass irgendwie so eine Nachricht nach 1-2 Stunden da ist. Und die Leute haben also per Telegramm dann diese Abonnements in Auftrag gegeben und der Postbote mit seinem Trabi kam mit einem Sack voller Telegramme in mein Kinderzimmer und hat die abgegeben. Das war super, weil der Verlag Axel Springer hat dann halt pro Abozettel eine sehr vernünftige Prämie gezahlt.
In Westmark?
In Westmark.
Und da reden wir von 100, 200 Euro.
Sowas in dem Dreh war das. Und da dachte ich, wow, bam. Also das ist ja, der West macht Spaß. Und dann war aber das nächste Problem, die musste ja auch irgendwie dann, jetzt musste die Zeitung von der Druckerei zu den Leuten gebracht werden. Und es gab null Infrastruktur. Also musste ich dann diese Infrastruktur aufbauen.
Ach, das heißt, du hast Abonnements verkauft, aber niemand wusste, wie die Zeitung quasi aus dem Druck dann wirklich in den DDR Seiten landet.
Genau, so. Okay. Das musste also dann, das war dann der nächste Schritt, diese Infrastruktur aufzubauen. Und dann blitzblauz, irgendwann waren es ganz kurze Zeit später über 200 Leute, die dann da jeden Tag damit beschäftigt waren, diese Logistik irgendwie abzuwickeln, dass diese Zeitung von der Druckerei in Hamburg dann bei den Leuten im Briefkasten landet. Dann kam noch sozusagen Belieferung von Verkaufsstellen dazu, also das explodierte.
Das hat nicht mal ein Jahr gedauert.
Nee.
Wir reden hier von Geschäftsidee zur Execution inklusive 50 Lastwagen im Leasing, 100 Leute, die die Dinger ausfahren, verteilen, komplette Logistik, Aus dem Nichts?
Ja, na, 50 Lastwagen waren das gar nicht. Das waren, ich weiß nicht, wie viele Transporter das waren, aber das war eine überschaubare Anzahl von Transportern und Leute, die das dann mit ihrem Auto gemacht haben. Okay. Und also das muss ja alles ganz schnell gehen. Ja? Und es war ja gar nicht so einfach möglich. Also irgendwie mit Autoleasen, das war alles noch nicht, es kam dann zwar die Währungsunion und Geld war da, aber das war alles nicht so einfach. Ja? Also,
und Privathaushalte waren ja auch, glaube ich, ganz nett, aber du hast das Thema ja, glaube ich, nochmal gehebelt. Du hast ja nicht nur Privathaushalte beliefert, sondern wenn man jetzt pro Abonnement natürlich 100, 200 Westmark bekommt, ich glaube, du hast ja auch B2B, also das ist ja quasi.
Genau,
auch
es gab so ein Angebot bei der damals, dass es so Hotelabos gab, mhm. Ja, und dann gab es Werbung fürs Hotel in der Zeitung. Also bin ich dann zu den Hotels hingegangen und die haben dann gleich irgendwie 200 Abos genommen für jedes Zimmer eins. Das war halt unglaublich, das war eine wilde Zeit.
Wenn ich das richtig verstehe, 200 Abos, das hast du einen halben Tag investiert teilweise, waren denn 20.000 bis 40.000 Westmark?
Das war schon viel Geld, ja.
Okay.
Und es war eine, aber das muss auch beliefert werden dann danach.
Klar.
Ja. So, aber das war eine,
aber für die Belieferung hast du extra Geld bekommen, hoffe ich.
Das ist schon richtig,
okay.
Ja. War eine wilde Zeit, war auch sehr, sehr viel Arbeit und war das erste Mal, dass ich sozusagen dann quasi unternehmerisch das erlebt habe, was das alles bedeutet. Habe dann aber auch gemerkt, das, was ich eigentlich wollte, das mit dem Wort und dem freien Wort und der Message und den so, das ist irgendwie untergegangen in der ganzen Logistik. Ja? Weil das, was mich ja eigentlich beeindruckt hat in diesem Moment des Mauerfalls, war plötzlich erlebe ich Geschichte. Ja, ich bin dabei, wie Geschichte passiert. Im Osten hat man gelehrt, dass das alles gesetzmäßig läuft. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass es sehr viele Zufälle gibt, Glück und Pech. Wir hatten viel Glück. Das hätte auch blutig werden können damals.
Ja.
Es war eine sehr kritische Situation. Und dann war der Westen da und plötzlich merke ich, okay, die Perspektiven der Menschen im Westen sind vollkommen anders als die Perspektiven im Osten. Die Narrative unterscheiden sich. Und dann die Leute im Osten haben plötzlich auch, erzählen auch was anderes, als was sie gestern erzählt haben. Also diese Erfahrung der ganz, ganz unterschiedlichen Narrative und Perspektiven auf dieselbe Situation und dieses Erleben von Geschichte hat mich sehr geprägt. Aber plötzlich war ich in der Logistik. Ja, und dann habe ich einen Cut gemacht und habe das Unternehmen meinem Vater überlassen und bin nochmal weit weg gesagt, okay, ich habe mein Studium damals abgebrochen, als die Mauer gefallen ist. Ich muss noch mal durchatmen. Ich muss überhaupt mal den Westen kennenlernen. Und dann bin ich nach Avignon
in
Frankreich. Das war ein blöder Zufall. Ja, ich komme von der Ostsee und ich wollte wieder ans Meer. Und ich habe aber blöderweise auf eine Europakarte geguckt und da war Avignon, sah so aus, als wäre es am Mittelmeer. Ich kannte mich, okay. Bin ich da angekommen und habe mich in der Uni eingeschrieben und habe dann erstmal Gelegenheit gehabt, überhaupt mal den Westen kennenzulernen. Wo bin ich da eigentlich gelandet? Ja, hatte ein Auto, bin durch die Gegend gefahren, die Länder, Italien, Benelux, alles, Frankreich, essen gehen, was weiß ich, was es da alles an Wein gibt und naja, was alles die große, weite Welt dort parat hält. Literatur dort, mich für Literatur und für Sprachen eingeschrieben und viel gelernt und entdeckt. Und eines Tages bin ich spazieren gegangen. Es gibt einen Ort in der Nähe von Avignon, der heißt Fontaine de Vaucluse. Das ist so ein literarisch bedeutsamer Ort. Da gibt es eine mysteriöse Quelle und einen Dichter, Petrarca, der dort wohl auch spazieren gegangen sein soll. Und ich gehe also spazieren, steht da ein Mann und der hat so Rasierschaum hier so am Hals. Und ich denke, ja, spreche ihn an und sagt, Sie haben da Rasierschaum am Hals. Und es ergibt sich ein Gespräch und es stellt sich raus, das ist Fernand Meissonier, der letzte Henker von Frankreich. Also der Mann, der Familienbetrieb von seinem Vater gelernt hat, wie man mit der Guillotine Köpfe abschlägt.
Guillotine ist dieses scharfe Beil, wo du eingespannt wirst und fällt
genau,
das runter und der Kopf ist ab.
Rein,
okay.
Beil runter, Kopf ab, in so einem Korb.
Was sehr Französisches, das hat er ausgeübt bis wann?
In Frankreich gab es Todesstrafe bis 1985.
Wow.
Er selber hat gearbeitet in dem, was wir heute, also was heute Algerien ist, was vormals bis 1962 zu Frankreich gehörte. Mhm. Und dort hat er bis zur sozusagen Entkolonialisierung, hat er dort in Algerien gearbeitet. Hatte aber seine Guillotine mitgenommen. War also 2 Stunden später, saßen wir in seinem Keller. Er führte mir die Guillotine vor und auch seine Sammlung von Folter- und Tötungswerkzeugen, was man so sich in einem Leben als Henker so ansammelt. Mhm. Und in dem Moment dachte ich, okay, ich erinnerte mich an diesen Moment 1987, dass ich doch mal Filmproduzent werden wollte. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist dieser Mensch da, jetzt oder nie. Das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte. Ich bin dann also wieder zurück gegangen nach Rostock, habe die Filmproduktionsfirma gegründet, mit der, die ich noch heute führen darf, und habe dann erstmal überhaupt mich damit beschäftigt, wie geht das eigentlich, Film produzieren? Ich hatte ja keine Ahnung davon. Und
hat auch wahrscheinlich keiner auf dich gewartet.
Hat auch keiner auf mich gewartet. Ich glaube, der Markt war gut verteilt und auf einen mittellosen Ossi ohne Ahnung hat garantiert keiner gewartet. Aber ich fand das toll, wollte das wissen und habe mit ganz kleinen Dingen angefangen, mit irgendwie kleinen 3-Minuten-Filmen für den Norddeutschen Rundfunk. Und das, der erste Film war dann ein 45-Minuten-Film über einen Künstler, Heinz Mevius. Und so hat sich das entwickelt und ich bin dann zu Masterclasses gefahren, international, und wollte das einfach lernen und bin einfach losmarschiert. Und ich dachte, ja, der Weg ergibt sich beim Gehen.
Und parallel hast du diesen Film
gedreht. Und parallel habe ich diesen Film über den Henker entwickelt, habe mich zu Programmen eingeschrieben, wo ich lerne, wie das besser geht, mit Drehbüchern und so weiter und so fort, damit ich das überhaupt lerne. Das habe ich also parallel gemacht, um dann am Ende tatsächlich diesen Film zu drehen und dann ins Kino zu bringen. Damals in der DDR, mein Film Carmen und alle anderen Filme, die ich gesehen habe, die wurden damals von einem Filmverleih ins Kino gebracht. Also Filmverleih ist das Mittelding zwischen dem Filmproduzenten und dem Kino. Ja, also quasi der Zwischenhändler, wenn man so will. Also ja. Der Filmproduzent produziert einen Film und das Kino spielt ihn ab. Aber der Verleih muss halt die Kopien herstellen, muss das Marketing machen und muss überhaupt dafür sorgen, dass es diesen Film...
Der Filmvertrieb irgendwie.
Ja, der Filmvertrieb, wenn man so... Die Branche nennt das halt Verleih. Mhm. Und in der DDR gab es einen Filmverleih, der hat alle Filme ins Kino gebracht. Der hieß Progress. Ja, der wurde 1950 gegründet, nächstes Jahr 75 Jahre. Und damit bin ich aufgewachsen. Jeder Film war immer von Progress, wie auch dieser Film Carmen war von Progress. Und jetzt habe ich also meinen ersten Kinofilm produziert. Und dann bin ich natürlich zu Progress gegangen. Die waren inzwischen deutlich kleiner geworden, weil sie ja kein Monopol mehr hatten. Und Progress, das ist wichtig für später, wir merken uns das, hat dann diesen ersten Kinofilm, den ich da produziert habe, in die Kinos gebracht.
Also der Filmverleih der DDR, der einzige Filmverleih der DDR, hat sich trotzdem erfolgreich über die Wende gerettet. Das ist ja alles nicht Gott gegeben.
Nein. Ne?
Und dann bist du wieder da gelandet und hast gesagt, ihr müsst den Film mit dem Henker für mich in den Verleih bringen.
Genau, das haben die dann auch gemacht. Und haben die, es war mein erstes Erlebnis, Kinofilm im Kino. Dann hat sich das weiterentwickelt, es ist eine Mannschaft entstanden und wir haben uns interessiert, als Leute, die also im Osten halt Geschichte erlebt haben selber, haben wir uns interessiert für Geschichtsfilme, also Filme, die irgendwie versuchen zu ergründen, wie entsteht denn jetzt Geschichte? Warum stehen in diesem Moment die Leute auf und sagen, okay, Mauer wollen wir nicht mehr, warum klappt das, was passiert dort eigentlich? Und wir haben halt sehr viel also Geschichten um Geschichte gesucht. Und dann passierte etwas, dass jemand in der Zeitung gelesen hatte, also Botswana, das Land im südlichen Afrika, möchte jetzt das Fahrerlaubniswesen einführen. Die haben das noch nicht und die Deutschen sollen ihnen dabei helfen, weil die davon ausgehen, also wenn eine Ordnung irgendwo reinbringt ins Fahrerlaubniswesen, sind es die Deutschen. Da haben wir gedacht, lustige Geschichte. Wir fahren da also hin Und wir sind jetzt also Ende der 90er Jahre angekommen und haben dann in Botswana da einen Film darüber gemacht, wie die Deutschen versuchen, den Botswanern zu zeigen, wie man das am besten machen könnte mit der Fahrerlaubnis. Es wurde ein lustiger Film und bei der Gelegenheit lief uns in dieser überschaubaren Stadt, der Hauptstadt von Botswana, Gaborone, jemand von der deutschen Botschaft über den Weg. Wir waren auch ein bisschen auffällig wahrscheinlich dort und sagte, ihr habt es wahrscheinlich noch nicht gehört, aber Botswana will jetzt Fernsehen machen. Es gibt noch keinen Fernsehsender hier, vielleicht, ihr seid ja auch vom Fernsehen, vielleicht könnt ihr irgendwie kooperieren mit denen. Daraus ist eine Zusammenarbeit geworden, prompt hatte ich dann mit Partnern zusammen eine Niederlassung in Botswana. War jetzt vielleicht nicht die klügste Expansionsidee ever, als erstes gleich nach Botswana zu gehen, aber so ist das halt passiert. Ich hatte ein Haus in Afrika und es war eine tolle Erfahrung, eine ganz andere Kultur. Ja, ich kam ja aus diesem sehr beschränkten Raum, Möglichkeiten, Raum der DDR und alles, was es dort gab, hatte ich erkundet. Ja, die Tschechoslowakei und Bulgarien und Rumänien und was ist und Moskau auch noch. Das hatte ich bereist, das kannte ich und jetzt so eine ganz andere Kultur zu erleben, das fand ich großartig. Und daraus ergab sich wieder etwas anderes, weil dann rief plötzlich eine große, sehr große französische Produktionsfirma an, die gelesen hatte, dass wir eine kleine Niederlassung in Botswana hatten und sagte, ja, wir würden gerne eine Koproduktion mit euch machen, eine große Serie, so ein Millionending über Wildlife. Da seid ihr, da kennt ihr euch ja mit Sicherheit super aus. Und ich fragte, wie kommt ihr da drauf? Naja, mit der Niederlassung und Botswana muss das ja so sein.
Naheliegend, ja.
Naheliegend. Für die ja, für uns jetzt nicht so, aber es ergab sich halt daraus ein weiterer Meilenstein, also das erste Mal, dass wir so eine große internationale Koproduktion gemacht haben, aus einem Missverständnis heraus letztlich. Aber wir haben uns wacker geschlagen, es wurde eine große Serie und mir wurde klar, in Europa schafft man es nur, so groß und auch international erfolgreich zu sein, wenn man Koproduktion macht. Das heißt, ein einzelnes Land hat nicht genug Geld, um so eine große Produktion zu machen. Man muss verschiedene Länder zusammenbringen. Also man muss das sehr geschickt aufstellen, weil die Marge ist dünn und es ist ein sehr riskantes Geschäft, was man macht, die Filmproduktion. Da können also auch schnell mal Dinge schiefgehen. Wir müssen irgendwie gucken, wie kriegen wir die gesamte Kette, die man braucht in einer Filmproduktion. Ja, wie kriegt man das gut sortiert. Ja, das fängt ja an, so ein Film fängt an, dass ich sage, ich schreibe erstmal eine Idee auf, ja, auf ein, zwei Seiten, dann wird da draußen ein Treatment, dann beschreibt man den Film schon auf 20, 30 Seiten, dann wird daraus ein Drehbuch, dann sind das schon mal so eine Seite pro Minute ungefähr. Parallel muss man den Film finanzieren, ja, die Filme, die wir machen, kosten so zwischen 250.000 und 10 Millionen Euro, das muss man zusammenbringen, da so, und dann braucht man Technik dazu, Drehtechnik, Postproduktionstechnik, man braucht Musik und das Ganze geht dann in den Vertrieb, wenn man das international auswerten will. Und da sind also lauter verschiedene Leute dran beteiligt. Schnell habe ich dann gemerkt, okay, hier funktioniert was nicht, weil alle verdienen wahnsinnig viel, nur bei mir bleibt nichts übrig, weil zum Beispiel der die Kamera vermietet, vermietet sie für 1% des Kaufpreises als Mietpreis für einen Tag. Ich denke, das macht doch gar keinen Sinn, ja. So. Und oder der Distributor, meine ersten Erfahrungen mit Distributoren, die das international verkauft haben, waren dann, okay, die verkaufen das. Auf Seite 1 in der Abrechnung steht eine tolle Zahl und auf Seite 35 für mich, was ich bekomme, steht plötzlich eine Null. Weil irgendwie unterwegs durch Magie und was weiß ich, was alles passiert, am Ende nichts mehr übrig bleibt für mich.
Also da kam quasi wieder der Unternehmer durch, der mal geschaut hat, okay, also wir produzieren hier fleißig und ist auch viel Arbeit, aber irgendwie nehmen sich Leute ein Stück vom Kuchen. Was kann ich denn davon vielleicht inhausen oder womit sollte ich mich beschäftigen?
Wie kann das Ganze so effizient aufgestellt sein, dass das am Ende auch funktioniert? Also wie kann das Ganze so gesund aufgestellt sein, dass das funktioniert? Film ist ja auch, wenn es gut läuft, Kunst. Und es ist immer die Frage, wie viel stecke ich rein, damit das gut wird. Ja, was ist am Ende Erfolg? Sind es die Zuschauer? Sind es die Kritiken? Sind es die Festivals? Ist das der Impact, den wir haben? Weil wir eine Frage stellen, wo man sagt, ich bewege etwas in dem Zuschauer, wo er oder sie anders aus dem Film rausgeht, als sie reingegangen sind. Ja? Und es ist ein Hochleistungssport, wo man versuchen muss, sich an einem sehr umkämpften Markt durchzusetzen. Und deshalb braucht man eine sehr hohe Effizienz, um überhaupt überleben zu können. Und daher kam dann die Überlegung zu sagen, okay, nee, was können wir selber machen? Ja, wo ist hier vielleicht noch ein bisschen Marge, die wir lieber selber nutzen? Oder wo können wir uns eine höhere Flexibilität geben? Ja, da habe ich also viel gelernt. Auch im Zusammenarbeit mit den internationalen Partnern, die ich dann kennenlernen durfte, weil ich vorher Französisch gelernt habe, weil Frankreich ein Land ist, was Filme liebt und wo sich dann mehr Koproduktionen ergeben haben. Das ganze Wissen hat sich dann ergeben, wir sind jetzt 2004, ja, also 15 Jahre nach dem Mauerfall. Und da wollte der Mitteldeutsche Rundfunk gerne eine Serie machen, 10-teilige Serie, großes Ding über einen Rückblick. Ja, was war eigentlich die DDR? Können wir nochmal die DDR erklären? Das war, mache ich gern.
Dein Thema.
Ja, so. Inzwischen waren wir eine Mannschaft. Ja, Film und auch so ein Unternehmen, da bin ich ja nur ein winziger Teil davon. Das ist ja eine große Mannschaft von Leuten. Da gibt es quasi eine Kernmannschaft, die eine feste Mannschaft ist. Und dann gibt es die verschiedenen Filmteams, die ringsherum sind und die in den verschiedenen Filmprojekten arbeiten.
Ich wollte gerade sagen, du hast immer parallel 10, 20 solche Filmprojekte und genau. Die atmen ja. Die sind in Phase 1, wo die quasi strukturieren. Dann gibt es auch Filme, die sind gerade in der heißen Phase. Da müssen also Komparsen angeworben werden. Auf einmal hat dieses Projekt hat dann 100, 200 Leute, die
genau. Auf der Payroll sind. Genau, wenn es ein fiktionales Projekt ist, sozusagen eine größere Produktion, da können gerne 100 Leute hinter der Kamera, 100 Leute vor der Kamera. Das schwillt dann an, schwillt dann wieder ab, aber das ist so eine, sagen wir mal, ephemere Organisation, die dort entsteht und das Kernteam steuert diese verschiedenen Projektteams, ja, die wachsen und wieder kleiner werden und bis so ein Filmprojekt dann zu Ende ist und in den Vertrieb geht. Und 2004 also, der MDR möchte diese Serie haben und das war dann ein weiterer Meilenstein, wo wir sagen, okay, das ist eine komplett alleine entwickelte, große, internationale Serie, 10 Teile und die war sehr erfolgreich. Es gab den ersten großen Preis, den Grimme-Preis.
Für euch?
Ja.
Als Produzenten.
Als Produzenten. Produzent hat einen bekommen, Regie hat einen bekommen.
Das ist der deutsche Filmpreis,
Das ne? ist der, zumindest einer der ganz großen deutschen Preise, die man im Filmbereich, im Fernsehbereich in Deutschland bekommen kann. Und da war ich also Mitte 30. Das war auch international erfolgreich. Ja, das ist in 123, glaube ich, Länder waren es international lizenziert worden. Also es gab ein sehr großes Interesse, ja, international an diesem Phänomen DDR. Das war ein großer Moment, aber irgendwie ging es dann immer weiter. Also die Frage war dann, was ist der nächste? Wo bewegen wir uns als nächstes hin?
Habt ihr diesen Film selber in den Vertrieb gebracht oder hattet ihr, um diesen Film in 123 Länder zu bringen, auch wieder eine Firma wie die Progress, die euch da unterstützt hat?
Also zu dem Zeitpunkt, wir haben mit verschiedenen Vertrieben gearbeitet. Zu dem Zeitpunkt hatten wir eine Vertriebsfirma, die diesen Film international verkauft hat, German United Distributors. Ich habe mir aber gewünscht, dass auch diese Struktur selber aufzubauen, ja, weil der Distributor steht also letztlich zwischen uns und dem Kunden. Der geht also quasi ja, wenn du so willst, mit unserem Produkt zu dem Kunden, aber hat dann sein Logo da drauf. Statt dass wir diese Kundenbeziehung aufbauen, da hätte ich gerne so eine eigene Struktur und die hat sich dann auch ergeben, weil die Prokuristin von dem Distributor, der später aufgelöst wurde, mit der habe ich mich sehr gut verstanden und irgendwann habe ich mich getraut, sie zu fragen, was denn geschehen müsste, dass sie vielleicht
das für
uns
macht.
Arbeitet.
So, und sie ist bis heute bei euch?
Sie ist bis heute bei uns, bin ich auch sehr, sehr froh. Wow. Vielen Dank. Ganz wichtiges Element, um sich weltweit gut aufstellen zu können und das finanzieren zu können, weil die Marge in der Produktion ist entweder klein oder man kann sich auch mal verdatteln und dann zahlt man drauf und die einzige Rettung ist, es gibt noch eine Möglichkeit, das international zu verkaufen und dann am besten mit einer eigenen Struktur.
Du hast aber die Firma schon immer entlang der Wertschöpfungskette weitergetrieben, ne? Zuerst die Entscheidung, der liefert Kameras. Kameras brauchen wir irgendwie immer. 1% des Kaufpreises als Tagessatz. Okay, das refinanziert sich wahrscheinlich relativ schnell. So hast du irgendwann gemerkt, okay, so einen Film in 120 Länder plus zu bringen, das ist richtig Arbeit. Die gehen aber irgendwie mit meinem Produkt los, mit ihrem Stempel drauf. Und ich glaube, auch da ist etwas, was man quasi besser machen kann und hast wieder geschaltet und hast es zu euch geholt.
Also die Wertschöpfungskette möglichst komplett zu haben. Das ist jetzt nicht meine Erfindung. Ja, die Amerikaner nennen das Studioprinzip, dass sie sozusagen alles in einer Kette haben, nur das ist ein bisschen größer gedacht. Also es ist eigentlich inspiriert davon zu sagen, warum kann ich das nicht auch im Kleinen so machen, wie die Amerikaner das im Großen machen. Aber das ist ganz wichtig, weil eben das Risiko in diesen Produktionen sehr groß ist und das muss man abfedern. Der nächste Meilenstein war dann der erste Film in Cannes, Filmfestspiele Cannes, ja, 2011 war das, Michel Petrucciani, auf dem roten Teppich, quasi auf dem Olymp der Kinowelt. Als ich das erste Mal erlebt habe, fand ich das sehr beeindruckend und auch eine Form von Anerkennung und es war sehr schön. Der nächste Schritt weiter, sozusagen so ein Meilenstein, glaube ich, war 2 Jahre später, 2013, die erste Spielfilmproduktion mit einem Superstar, mit Mads Mikkelsen, ja, so, wo man sagt, okay, wie funktioniert das, ja, sozusagen so ein, mit einem Weltstar zu arbeiten.
Den habt ihr eingekauft, angesprochen, mit dem Gagen verhandelt, also volles Programm mit einem internationalen Superstar.
Genau, das war wieder eine deutsch-französische Koproduktion, ja, weil das funktioniert nicht innerhalb eines Landes. Mads Mikkelsen war in der Tat sozusagen auf unserer Seite. Und das war schon spannend zu sehen, dass auch auf dieser Ebene wird nur mit Wasser gekocht. War sehr, sehr spannend, habe ich wieder was gelernt. Und da setzte sich halt Filmfestspiele, da setzte sich das fort und die Preise und das ist also wie immer, beim ersten Mal ist es am aufregendsten und irgendwann ist das sehr schön und es bleibt nach wie vor immer schön, aber es wird dann Teil einer gewissen Normalität ist übertrieben, aber...
Aber das war die Zeit, wo ihr euch als Filmproduzent, als Filmstudio quasi auf auch internationalem Parkett gefestigt bewegt habt und Teil davon wart.
Genau, das war sehr schön, weil wir haben sozusagen ein Level erreicht, dass wir in unserem Bereich, und das war weniger der Spielfilm zum damaligen Zeitpunkt, sondern mehr die geschichtlichen Dokumentationsserien, wo wir uns da international gut bewegt haben, wo wir dann einen Platz gefunden haben. Und dann kam 2014, kam eine große Serie, 14 Tagebücher des Ersten Weltkriegs. Das war wieder eine achtteilige Serie, große internationale Koproduktion mit, ich weiß es nicht mehr, 20, 30 Finanzierungspartnern, hochkomplex, sehr erfolgreich als Werk, sehr erfolgreich auch international. Das war die erste deutsche Serie, die Netflix US lizenziert hat. Ja, das war insofern unser Eintrittspfad zu Netflix. Das war alles sehr schön. Aber wir waren da als Federführer, wir haben Fehler gemacht, wir haben Geld verloren in diesem Moment und ich war irgendwie fertig, kurz vorm Burnout und dachte, okay, irgendwas mache ich falsch. Ja? Wo ist der Wo ist der Fehler? Ja, was ist, was läuft hier nicht?
Ich meine, du warst Mitte 40, ein guter Zeitpunkt für einen Burnout auf jeden Fall. Ja, hört man ja öfter. Und trotzdem muss man ja sagen, alles das, was du angefasst hast, das war immer dann sehr gut eingespielt und lief recht erfolgreich. Aber wenn du dich eben traust, den nächsten Schritt zu gehen, eben Kooperation, Zusammenarbeit mit Netflix, ist ja so der Olymp heutzutage, ne? Dann passieren eben auch wieder Fehler. Und dann, egal wie weit man ist, hinterfragt man sich als guter Unternehmer und sagt, liegt es jetzt an mir? Komische Situation, wie komme ich denn jetzt weiter? Und dann kann man natürlich schon mal auch anfangen zu zweifeln.
Genau, so das, weil die Frage ist, okay, warum machen alle anderen nicht das, was sie machen sollen? Da saß ich irgendwie eines Freitagsnachmittags da vor meinem Rechner und habe gegoogelt, was mache ich denn jetzt?
Du hast wirklich gegoogelt, was mache ich denn jetzt, um aus der Situation rauszukommen?
Ja, ich habe gegoogelt, irgendwie kann mir irgendjemand sagen, was hier schiefläuft. Mhm. Und da habe ich was gefunden. Es gibt jetzt zwei große Business Schools in Europa, die so auf dem internationalen Ranking ganz oben sind. Das ist die INSEAD in Fontainebleau bei Paris und die IMD in Lausanne. Ich wusste das damals nicht. Ja, ich habe das gesehen, habe gelesen. Dann habe ich gesehen, die INSEAD bietet also ein Studium der Organisationspsychologie an. Und in dem Text stand also, wenn du das machst, dann kriegst du, dann siehst du plötzlich, hast einen Radarblick, was in deiner Organisation eigentlich unterhalb der Oberfläche läuft. Mhm. Und das wird life-changing sein. Und dachte ich, okay, probieren wir das mal. Habe ich mich beworben und wurde angenommen und habe mich dann nochmal entschlossen, nochmal 2,5 Jahre zu studieren.
Und so eine Art Master zu machen.
Genau, das ist ein Master in Organisationspsychologie. Und das war tatsächlich so ein life-changing Moment, ja. Also deine Frage war, welche Menschen sind dir begegnet, die einen großen Einfluss auf dein Leben gehabt haben? Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Menschen, die ich nennen könnte, aber in diesem Fall diese, also drei Professoren dort, Manfred Ketz-de-Vries und Roger Lehmann und Erik van der Loo, das waren halt sehr erfahrene Organisationspsychologen, die meinen Blick komplett geändert haben. Dummerweise kommt bei einem tieferen Blick auch raus, dass ein sehr großer Anteil, ehrlich gesagt, bei mir liegt und nicht bei den anderen. Das ist, weil ich erstmal die schlechte Nachricht, hörte sich schmerzhaft an, aber die gute Nachricht war ja, okay, wenn ich es bin, dann kann ich auch an mir arbeiten, um Dinge zu verändern. Ich habe da das erste Mal begriffen, sozusagen aus der Perspektive so einer internationalen Mega-Business-School von Leuten, die den Großteil der ganz großen CEOs auf ihrer Couch gehabt haben, begriffen, okay, es gibt so viel unterhalb der Oberfläche, was ich nicht sehe, meine blinden Flecken, mein Bias. Und als ich das beendet habe, hat sich meine Vision nochmal geändert und mein Gedanke war, okay, kann ich es schaffen, vielleicht mit allen zusammen in der Organisation eine Organisation zu bauen, die nachhaltig, effizient, erfolgreich arbeitet, aber wo die Dinge in Balance sind, ja, also wo man Hochleistung schafft, wo es auch finanziell gesund ist, aber wo es auch gesund für die Menschen ist.
Genau, also geht das? Nicht immer in den Schmerz gehen, sich nicht immer kaputt machen, immer alle geben es an ihre Leistungsgrenzen, um das zu schaffen, auch mal Geld zu verdienen, das kann es ja nicht sein zum Schluss, da verschleißt du ja dich selbst und andere Menschen.
Genau, und das ist halt ganz schwierig, weil auf der einen Seite sind wir eine Hochleistungsorganisation, sonst könnten wir nicht an der Spitze mitspielen. Auf der anderen Seite, um das nachhaltig zu machen, muss man einen Weg finden, ein System finden, wie kann ich das so regulieren, dass das effizient funktioniert.
Und so bist du auch aus deiner eigenen Midlife-Crisis quasi rausgeschwommen mit auch externer Hilfe und ganz viel Arbeit an dir selbst.
Ganz viel Arbeit an mir selbst und dann eben mit Hilfe, und das hatte ich dann gelernt, Psychologie ist sowas gut, weil da gibt es also psychologisch fundierte Coaches, können mir halt helfen, Dinge zu sehen, die ich nicht sehe, weil ich meine blinden Flecken habe oder weil ich an der Spitze einer Organisation bin. Nicht jeder sagt dem Chef, was er denkt. Die wenigsten. Und, ja. Und jemanden zu haben, der ein sehr offenes und oft auch schmerzhaftes Feedback gibt, ja, oder der Gespräche ermöglicht, die ich alleine vielleicht nicht hinbekommen könnte. Das war sehr, sehr hilfreich. Und das hat nochmal einen ganz neuen Anlauf gegeben bei mir, zu versuchen, mit allen zusammen die Organisation anders aufzubauen. Wir begleiten sozusagen unsere tägliche Arbeit seitdem über Coaches in Einzelcoaching, Gruppencoaching, was den Mitarbeitenden offen steht. Wir machen einmal im Jahr ein Retreat für 3 Tage, wo wir reflektieren, was machen wir hier, was können wir anders machen. Und wo wir versuchen zu gucken, wo sind Stellen, die nicht funktionieren. Ja? Wie können wir das, was wir machen, abbilden in Workflows? Wie können wir das digital abbilden, ja? Zwischen einem ERP und einem Projektmanagement-Tool und einem Dokumentenmanagement-Tool? Wie können wir unsere Arbeit und unsere Kommunikation so abbilden, dass sie funktioniert und transparent wird?
Das ist echt witzig, ne? Weil die ganzen Sachen, die du gerade erwähnst, haben wir quasi mit unserem Digitalunternehmen auch. Ja, wir sind in einem ganz anderen Metier tätig, aber genau was du sagst, ist natürlich auch unsere Themen. Das heißt, es trifft heute irgendwie alle. Also auch Film muss genauso funktionieren wie ein gutes digitales Unternehmen, ja, die gesamte Crew.
Genau, und das ist halt, je höher der Druck ist, umso wichtiger scheint es mir, an dieser Organisation zu bauen. Und weil du das noch fragtest, was hat mir rausgeholfen? Also in diesem Prozess habe ich noch etwas gelernt für mich, das ist Meditation. Deine Frage nach dem Lifehack. Wenn es so 3 Dinge gibt, die wichtig sind aus meiner Sicht als auf einer Führungsposition, dann scheint es mir in allererster Linie Wachsamkeit zu sein. Also permanent eine Wachsamkeit zu haben, wie so ein Feuerwehrmann, der einen Instinkt hat, was wohl gleich passieren könnte, ja, und wo vielleicht was schief läuft, wo also eine Nase dafür hat, diese Wachheit zu haben. Auf der anderen Seite, gerade wenn es schlecht läuft, also eine große Disziplin und eine Ausdauer haben zu können, ja, wie irgendwie, als wenn ich eine lange Strecke laufe oder ja. Und einfach nicht aufgebe, sondern einfach weitermache. Und drittens, in der Lage zu sein, zu fokussieren, ja, ganz genau auf eine Sache zu fokussieren und dort immer wieder zurückzukommen. Und das ist etwas, was im Prinzip der Kern der Meditation ist. Bei der Meditation geht es darum, sich auf eine Sache voll zu konzentrieren. Aber ob man sich auf diese Sache konzentriert oder dem nachgibt, was das Gehirn ständig anbietet an neuen Gedanken, braucht man einen anderen Teil des Gehirns, der dem ersten Teil zuguckt, was er gerade macht. Das heißt, man hat parallel immer den Fokus und die Wachheit. Und das ist quasi ein Training, was mir nützt in Momenten von Belastung und Krise, da durchzukommen, zusammen mit Sport und mit Yoga, da also eine Balance für mich selber.
Das ist dein persönliches Geheimnis. Und jetzt hast du die Firma, du kamst quasi aus dem Master zurück, hast dann das auch,
was komm
du
gelernt hast? Komm aus dem Master zurück.
Angewendet, die Firma stabilisiert auch.
Genau, das ist ein Prozess, wir haben Coaches und dann gibt es eine große Dynamik mit Netflix, ja, wir haben mehrere Netflix-Produktionen, das war sozusagen der Moment der Zeit, Netflix war das Große und Wichtige in dem Moment, ist es immer noch, aber in dem Moment hat Netflix halt den Markt komplett geändert.
Und dann kam deine große Jugendliebe aber irgendwann wieder ins Spiel.
Ja, genau. Wir haben dann, weil wir halt viele Geschichtsfilme gemacht haben, ist ein Element der Kette ist Archivmaterial. Also wir arbeiten mit Filmarchiven und gucken, was wurde denn damals gedreht und verwenden das für unsere Filme heute. Und Progress aus dem Filmverleih war damals ein Archiv geworden, also die Archivtätigkeit, nämlich das im Auftrag des Rechteinhabers der DEFA-Stiftung die Ausschnitte zu anderen Filmemachern anzubieten, dann weltweit, damit sie daraus neue Filme machen können. Das war die Arbeit der Progress und das fehlte uns, also so ein Archiv fehlte uns noch in unserer Sammlung, in unserer Wertschöpfungskette und es gab eine Gelegenheit, das zu erwerben. Und dann dachte ich, okay, komm, das muss jetzt sein. Also die Progress erwerben wir, das war 2019. Und mit der Vision, das Ganze ins digitale Zeitalter zu bringen, also eine Plattform zu machen, sozusagen so eine Amazonian Shopping Experience, haben wir das genannt, zu entwickeln. Man sagen kann, wir finden ganz viele weitere Archive, die wir da auch gefunden haben, das vietnamesische Staatsarchiv, ukrainische Staatsarchiv, Wochenschauen und so weiter, machen diese Plattform größer, versuchen einen Plattform Effekt zu kreieren, um also im B2B-Bereich, also für andere Filmproduzenten weltweit, Archivmaterial aufzubereiten, zu finden, anzubieten, zu lizenzieren.
Das ist ja Wahnsinn. Wie viele Leute hast du damit eingekauft? Also was für eine Transaktion ist sowas? Für mich total
begreifbar. Das war überschaubar von der. Das war eine überschaubare Struktur.
Ja. Ja, also deren 10, 15 Leute.
Und einstellig, unter
okay.
10. Ja.
Okay.
Und wir haben dann. Das war auch die erste Begegnung sozusagen mit eigener Softwareentwicklung. Ja, also ja. Wie baue ich eine Plattform?
War eine neue Erfahrung. So eine Art Amazon gebaut im B2B-Bereich für diese Filmarchive?
Genau.
Würdet
genau.
auch immer mehr Archive andocken? Also
genau.
die können auch monetarisieren darüber?
Genau, das ist unsere tägliche Arbeit, also die tägliche Arbeit dieser Progress-Mannschaft. Und dann ist daraus noch ein weiterer Gedanke entstanden. Also zum einen wollen wir, das sind wir bei, dieses Verleih-Business, also diesen Gedanken, Filme auf dem Markt, auf dem weltweiten Markt einzukaufen und sie in Deutschland ins Kino zu bringen. Das ist das Kerngeschäft eines Verleihers. Und das hat Progress als einer der ganz großen europäischen Verleiher zwischen 1950 und 1990 gemacht. Und das wiederbeleben wir jetzt mit neuen Filmen und gleichzeitig bauen wir dieses Archivgeschäft auf. Und ein dritter Weg, den wir gegangen sind.
Ja, muss ich eine Frage zu stellen. Ihr seid nicht nur Filmverleiher, ihr seid heute auch quasi in der Position, selber nach Cannes zu fahren und zu anderen Filmfestivals, euch dort Filme anzuschauen, die Filmrechte zu erwerben, deutsche Filmrechte, internationale, wie auch immer, und diese dann selbstständig zu vermarkten. Also ihr produziert nicht zwangsläufig alles allein, ihr könnt auch Herr über Content sein, den ihr aktiv eingekauft habt und mit Marge verkaufen könnt.
Genau, das ist die Grundidee eines Verleihs.
Ja. Ja,
ein Kollege von mir fährt nach Cannes, sichtet dann rund um die Uhr Filme, macht eine Vorauswahl und ruft dann an und sagt, Gunnar, hier also ganz heiße Nummer, musst du gucken. Dann bin ich halt irgendwo, fahre in die Autobahn, Raststätte und gucke mir einen Film an oder gehe eben nicht ins Bett und sag dann, ah nee, weißt du, ich glaube, da glaube ich nicht dran. Ja, also da hast du dich verdattelt, glaube ich. Oder, oh, super, ja, komm, nehmen wir. Wie viel wollen wir in den Ring schmeißen? Wie wäre es mit X? Oder, nee, da lachen die uns aus. Na dann Y. Und dann ist es so ein Bietergeschäft, wo man dann sagt, man muss, der Verkäufer will möglichst seinen Film natürlich verkaufen. Sagt er zu spät ja, dann haben alle schon ihr Budget irgendwo anders ausgegeben, sagt er zu früh, ja, hat es für zu klein verkauft.
Der Kaufmann in mir rechnet ja quasi immer mit. Das kann also durchaus sein, ihr kauft ein Filmrecht, ein deutsches Filmrecht für 20.000 Euro ein. Und weil ihr einen richtig guten Riecher hattet und der Zeitgeist mitspielt oder auch das Interesse von anderen, die diesen Film ausstrahlen wollen, verkauft ihr 8 Monate später für 250.000 Euro dieses Filmrecht. Das kann passieren.
Das kann passieren. Das ist auch schon passiert. Darauf kann man sich leider nur nicht verlassen. Ja? Genauso wie das passieren kann und Besseres, kann eben auch auf der anderen Seite passieren und passiert auch. Man schiebt eine Filmproduktion an und plötzlich fehlen 100.000 oder 500.000 oder man steht dann plötzlich mit einem Minus da und muss jetzt irgendwie gucken, was mache ich jetzt? Und dann mit bisschen Glück ist der Film so gut, dass man ihn danach auf dem internationalen Markt wieder verkaufen kann. Ja, das ist ja wie eine Software. Ja. Muss dann aber auch gut genug sein und der Markt muss es auch gerade hergeben.
Wir sind ja Rechteinhaber dann. Ne?
Wir sind, also bei den Filmen, die wir selber hergestellt haben, sind wir Rechteinhaber, bis auf die, die wir an Co-Produzenten oder mitfinanzierende Sender oder andere Partner abgegeben haben. Oder in so einem Fall wie eben beschrieben, nach Cannes fahren, Film einkaufen, dann kaufen wir zum Beispiel die Filme kaufen die deutschen Rechte ein und sagen, okay, wir können das in Deutschland ins Kino bringen, aber wir können das auch noch ans ZDF verkaufen und wir können auch noch irgendwelche T-Shirts, irgendwelchen Merch damit machen. Das ist sozusagen, das ist das Kerngeschäft.
Das heißt aber für den Filmproduzenten in dem Fall, der verkauft euch die deutschen Rechte, jemand anderem die Rechte für Schweden und noch jemand anderem die Rechte für China und die USA. Das wird dann natürlich, wenn der Netflix kommt, extrem schwer zu sagen, ich kann die weltweit ausstrahlen, weil du musst ja dann mit allen Einzelnen verhandeln. Also ja. Du kannst auch direkt an einen großen verkaufen, der weltweit distribuiert, aber klassischerweise so ein in Deutschland, in Frankreich hergestellter Film, der wird eben in solchen Verfahren länderweise verkauft.
Der wird länderweise verkauft. Es passiert auch, ist auch schon mehr als einmal passiert, dass eben ein Streamer plötzlich sagt, oh, ich habe Interesse, kann ich Rechte wieder zurückkaufen, die ihr schon verkauft habt. Das wird dann natürlich interessant für alle Beteiligten in dem Moment, wenn der Streamer da so ein großes Interesse an hat und sagt, okay, da glaube ich so sehr dran, ich will die Rechte, die ihr schon verkauft habt, wieder zurückkaufen. Ja, das passiert, aber im Allgemeinen versucht halt der Streamer dann lieber eher reinzugehen, um nicht in oder als Erster zu stehen und die Rechte zu kaufen, weil es ansonsten schwierig wird und teuer, wenn man zu spät dort einsteigt.
Da sind auch immer die Kernbieter eigentlich. Also so eine Netflix und Co., die sind oft auch für weltweite Rechte der Kernbieter. Ja. Und dann kann eine Zerschlagung aber spannender sein für den Produzenten monetär.
Also der Markt ist der ändert sich die ganze Zeit. Ja, dann gibt's sozusagen, dann sind die Streamer plötzlich weit vorne, dann ziehen die sich wieder ein bisschen zurück, wie im Moment. Dann sind die Öffentlich-Rechtlichen an bestimmten Sachen interessiert. Also das ändert sich die ganze Zeit und man muss halt sehr wach sein. Und das Problem ist ja, es dauert immer von dem Moment, wo ich loslege mit einem Film, bis der dann da ist, sind ja mehrere Jahre vergangen. Das heißt, ich muss ja schon immer vorausdenken, was wird wohl passieren?
Jahre.
Ja, es gibt manchmal Extremsituationen, wie zum Beispiel als die Invasion in die Ukraine war. Ja, da haben wir dann einen Film innerhalb von, ich glaube, es waren irgendwie 17 Tage geliefert, weil wir gerade zufällig, nicht zufällig, aber weil wir gerade vorher ein großes Interview mit Zelensky gedreht hatten, war das dann alles möglich. Aber normalerweise sind es eher Jahre, in denen wir reden.
Da hast du entschieden, ein Team zum Zelensky zu schicken.
Ja, wir machen das häufig, dass wir denken, okay, was wird wohl, wo wird was passieren? Ja, und damals war es so, dass wir gesagt haben, da gibt's schon Krieg, der wird hier nur nicht so wahrgenommen. Und da wird jetzt ein Kollege sozusagen, Produzent, Schauspieler, wird jetzt zum Präsidenten. Der hat vorher eine Serie gemacht, wo er das alles schon vorhergespielt hat. Ganz seltsame Situation.
Unglaubliche Story eigentlich, ja.
Wahnsinn-Story, komm, lass uns da was draus machen. Und haben alle so gesagt, hey, Ukraine, wen interessiert denn das? Aber wir sind dann halt zu Zelensky gegangen und haben mehrere Tage mit ihm gedreht. Und er hat sehr viel von dem, was dann später passiert ist, in dem Moment vorhergesagt. Und das hat uns in die Möglichkeit versetzt, dann sehr schnell einen Film zu machen. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Also innerhalb von 2 Wochen so einen Film zu machen, das ist... das macht man nicht so oft.
Was für Filme kenne ich von euch? Also was war wirklich auch international oder auch generell so erfolgreich, dass ich es sehr wahrscheinlich gesehen habe oder damit konfrontiert wurde, wenn ich Netflix oder Amazon aufmache?
Ja, also bei Netflix gibt es zum Beispiel eine Serie über die Colonia Dignidad. Ja. Die hat geschafft in Chile auf Platz 4 des globalen Rankings, also nach Squid Game waren wir da ganz, ganz oben. Die ist nach wie vor, wird die gern gesehen, aus der Umgebung der chilenischen Delegation, als der chilenische Präsident kürzlich hier in Berlin war und mit Scholz über die Colonia Dignidad gesprochen hat und wie geht man damit um und Denkmal und so weiter, fragt der Kanzler nach Erklärungen über den Hintergrund der Colonia Dignidad und Boric hat dann gesagt, schauen Sie sich die Netflix-Serie an, dann da ist alles erklärt.
Also das ist ein Staatenführer, der sich quasi über eure Serie auch identifiziert und sagt, das ist unsere Geschichte und empfiehlt quasi unserem Bundeskanzler, wenn er sich wirklich dafür interessiert, diese Dokumentation zu gucken.
Diese Interpretation nehme ich gerne an, ja. So, und das ist etwas, es gibt eine andere Geschichte auf Netflix zum Beispiel, Dick Deeper heißt die, ja, das ist so eine True-Crime-Geschichte. Das sind Dinge, die halt häufig gesehen werden. Aktuell ist gerade in diesen Tagen ist gestartet und jetzt halt deswegen überall sehr gut promotet eine Serie, die heißt Die Spaltung der Welt. Eine 6-teilige Serie auf im Ersten und Arte in den Mediatheken.
Das seid ihr auch.
Eine große 10 Millionen Euro Produktion, internationale Koproduktion, die versucht wieder zu erzählen mit verschiedenen Hauptfiguren, wie diese Situation, in der wir heute sind, mit den Kriegen in Gaza, in der Ukraine, wo liegen die Ursachen, die quasi im Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg dort angelegt worden sind. Deswegen recht timely, sozusagen, sagen wir dazu, als Serie. Film ist immer Teamarbeit. Da kann man nichts alleine machen. Es ist immer eine Mannschaft. Ich alleine bin nur ein Rad, ja, und bin alleine könnte ich nichts machen. Das funktioniert nur innerhalb einer Organisation. Was mir wichtig scheint, was uns wichtig scheint, ist, dass wir diese internationalen Kooperationen, diese Koproduktionen, die wir mit wechselnden Partnern machen, dass wir ein System finden, wenn es irgendwie geht, ein Netzwerk aus Joint Ventures aufzubauen, europäisch, die nach denselben expliziten, digital abgebildeten Regeln ganz transparent miteinander arbeiten, um nicht immer wieder in solchen Koproduktionen erneute Verhandlungen zu haben, Hidden Agendas und so weiter, sondern in einer sehr transparenten, funktionierenden europäischen Art und Weise miteinander zu arbeiten. Und da haben wir jetzt zwei Joint Ventures gebildet am Start in Polen und in Österreich.
Wirklich gemeinsame Unternehmen gebaut mit dort vor Ort ansässigen Unternehmen, genau, wo ihr 30-50% halt oder was auch immer gemeinsam, genau, produziert.
Genau.
Und wo ihr sagt, mit denen können wir auf Augenhöhe, die haben dieselben Standards wie wir, mit denen fühlen wir uns sehr wohl und können international,
genau, wir einigen uns in einem längeren Prozess auf gemeinsame Standards, um sozusagen ich glaube, wir brauchen diese Effizienz. Der Markt ist im Umbruch, uns steht ein noch viel größerer Umbruch durch KI bevor. Niemand weiß, was das alles bedeuten wird. Aber ich glaube, wir brauchen eine sehr starke Struktur, und ich glaube, wir brauchen eine europäische Struktur, eine sehr effiziente Struktur, aber eine Struktur, wo wir Hochleistung auf der einen Seite mit Balance, ja, und das kann gerne eine Work-Work-Balance sein, ja, aber viele Leute bevorzugen eine Work-Life-Balance, wo jeder sagt, das sind meine Grenzen und ich gehe an die Grenze ran, aber nicht darüber hinaus, ja, dass es gesund ist, dass es eine gesunde, nachhaltige Organisation wird. Das ist meine Vision.
Und ich glaube auch, das ist auch deine ganz persönliche Weiterentwicklung. Du hast jetzt quasi einen Nukleus geschaffen, der gut funktioniert, wo du noch ein kleiner Teil bist, weil du hast ganz viele Mitarbeiter. Der eine macht den Rechteeinkauf besser als du, der andere die Produktion. Das ist ja verbrieft. Die sind einfach in diesem Gebiet besser als du. Du hast jetzt aber dafür die Freiheit, dass du sagst, ich kann mich mit KI beschäftigen. Ich kann mich mit Joint Ventures beschäftigen. Also eigentlich, es wird immer strategischer, deine Arbeit, weil du sagst, ich habe für dieses Unternehmen einen Plan und ich brauche die Freiheit, mich auch darauf fokussieren zu können. Und da setze ich auch meine Zeit ein. Also es geht immer schon, also selber auch schon mal gesagt hast, 15 Schritte voraus. Du versuchst vorzudenken und versuchst dann aber natürlich auch alle auf die Reise mitzunehmen, eben mit denen, wenn ihr mehrere Tage unterwegs seid oder auch mit Workshops, dass du sagst, okay, wir haben eine Chance, gemeinsam dieses Ziel auch zu erreichen.
So ist die Theorie und das ist das, was ich mir vornehme. Und dann kommt natürlich das richtige Leben dazwischen. Dann wird hier jemand krank, da ist jemand zum Glück schwanger, hier wird das Kind krank, da gibt es eine Scheidung, was das Leben alles so bereithält. Ja? Und dann heißt es natürlich immer, okay, jetzt müssen wir hier ganz konkret Hand anlegen, zurück, Hände in den Schlamm, wie können wir hier das und das in Ordnung bringen? So ist das richtige Leben, ja. Aber die Vision besteht darin, zu sagen, ich übernehme eine Rolle, die kann auch jemand anders übernehmen, ja. Also ich möchte ja sinnvoll mich einsetzen für die Organisation und für alle anderen. Ja, also aber die Rolle, die ich dann gerne übernehmen möchte und auch sehr gerne übernehme, ist die zu gucken, was wird eigentlich übermorgen passieren und was sollten wir jetzt angehen, damit das, was übermorgen passieren wird, gut für uns sein wird.
Noch eine Sache, die mich interessiert, die haben wir vorhin nicht abgeschlossen. Du hast deine Firma damals, die Zeitung quasi in den Vertrieb gebracht hat und auch ausgeliefert hat, also die Infrastruktur, hast du an deinen Vater übergeben. Das ist 30 Jahre her. Gibt es diese Firma heute noch?
Ja, die Firma gibt es heute noch. Die ist ein bisschen kleiner geworden, aber die Firma gibt es nach wie vor und das läuft und stimmt. Das ist 30 Jahre her.
Absoluter Wahnsinn. Also wirklich eine mega beeindruckende Reise. Gunnar, tausend Dank dafür, dass du uns mitgenommen hast. Ich habe unglaublich viel über das ganze Filmthema auch gelernt, aber zum Schluss, es ist auch mittelständisches Business in all seinen Entwicklungsschritten. Es ist immer, die nächste Stufe gehen zu wollen, mal mit einem Rückschlag und mal ohne. Ja, ist ja auch ein sehr schöner Einblick auch in die Entwicklung eines Geschäftsführers, Eigentümers uns gegeben. Also tausend Dank für diesen Input, war ein super spannender Podcast.
Danke für die Einladung und danke für deine Fragen.
Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann bewertet, liked uns, schreibt gerne auch in die Kommentare, was wir besser machen können. Auch dafür haben wir immer ein offenes Ohr. Vergesst nicht, Mittwoch ist Middlestars-Tag. Ich wünsche euch eine mega erfolgreiche Woche und sage bis bald. Thank you.